Nochmal vielen Dank für alle, die so gnädig mit mir waren und mir vergeben haben, dass ich euch neulich versetzt habe. Dafür ist die Predigt diesmal länger. Als kleine Entschädigung. Ich habe eine wichtige Lektion gelernt bei der Vorbereitung zu dieser Predigt, die ich schon woanders gehalten habe und dachte, die passt perfekt für euch. Nämlich, dass man geistige Wahrheiten, die jemand anders schon mal gepredigt hat und auf den Punkt gebracht hat, dass man sich nicht die Mühe machen muss, das alles nochmal auf sich selber umzuformulieren. Ich habe davor gesessen und wollte das tun und Gott hat mir gesagt, du, warum willst du etwas verschlimmbessern womöglich, wenn jemand das schon gut gesagt hat? Ich habe ganz viele Anleihen genommen in dieser Predigt von meinem alten Pastor und Mentor Wolfram Kopfermann und freue mich sozusagen, dieses Thema heute mit euch zu teilen. Es geht um den Umgang mit dem alten Menschen. Man könnte auch sagen, vom Umgang mit Versuchung und Sünde. Der Predigttext steht im Römerbrief, die Verse Römer 6, 1 bis 7. Ich lese die mal vor. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben, der wir doch gestorben sind? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden sind und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, so dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Um diesem Text gerecht zu werden, müsste man eigentlich eine ganze Bibelarbeit halten. Das könnte ich selbst dann nicht abdecken, wenn ich mir jetzt vorgenommen habe, eine ganze Stunde zu predigen. Mache ich nicht. Aber auch da könnte man die Tiefe dieses Textes nicht erfassen. Damit sich der Zusammenhang und dieser Text so weit wie möglich erschließt, nehme ich mir die Freiheit und greife mal kurz zurück auf das vorherige Kapitel des Römerbriefs, Kapitel 5. Ich lese euch das jetzt nicht vor, sondern sag einfach kurz und skizziere kurz den Inhalt. Ihr habt das mehr oder weniger präsent, wenn ihr das hört. Paulus stellt im Kapitel 5 Adam und Christus gegenüber. Sowohl als Personen, als auch als Gattungsbegriff oder als Begriff für ein ganzes System, das dahinter steht. Adam steht natürlich für die gefallene Menschheit, für die Welt ohne Gott. Er ist sowohl der Stammvater dieser Menschheit als auch der Inbegriff dieser Welt ohne Gott. Er ist nicht der, der schuld daran ist, an der ganzen Misere, nur, man könnte ja sagen, nur weil Adam in diesen Apfel, wo man gar nicht steht, dass das ein Apfel war, gebissen hat, müssen wir armen Opfer auch sündigen. Wir können noch gar nichts dafür. Er ist nicht der Schlimme und der Böse, denn er hat nur das getan, was wir zigfach ebenso getan, gedacht und gewollt haben. Adam ist der Prototyp dieser gefallenen Menschheit ohne Gott. Und wenn wir mal ganz ehrlich zu uns sind, dann kommen wir zum Schluss, so sind wir auch. Wir sind zwar in diesen Zusammenhang hineingeboren, in die Menschheit, die von Adam stammt. Wir haben uns das also auch nicht ausgesucht, aber wir haben durch unser Verhalten ständig bestätigt, ja, wir sind wie Adam, so rebellisch, so ungehorsam und wir wollen es auch sein. Jesus Christus ist für Paulus natürlich zunächst auch eine Person, nämlich Gottes Sohn. Er ist aber auch der Anfänger einer neuen Menschheit. Die neue Menschheit besteht aus Personen, die in Christus sind. Wie kommt man denn dahin? Wie ist man denn in Christus? Ist das ein Ehrentitel, wenn ich besonders toll bin? Wenn ich besonders stark im Glauben bin, besonders heilig lebe, werde ich dann irgendwann von Gott geadelt. Jetzt bist du in Christus. Manchmal habe ich das Gefühl, dass manche Leute das genau so verstehen. Aber Man ist in Christus durch den Glauben, indem wir zu Glaubenden werden, durch den Glauben und die Taufe und den Glauben. Dadurch gehören wir zu dieser neuen Menschheit. Und wir können die Freiheit, die dort herrscht, für uns in Anspruch nehmen, weil wir Christen sind, sind wir in Christus. Dazu gehört keine besondere geistliche Erfahrung, keine Art inneres spirituelles Verschmelzungserlebnis mit Gott. Das passiert ganz unspektakulär. In dem Moment, wo Jesus Herr deines Lebens wird. Wir sind also in Christus, so weit, so gut, aber wir merken schnell, dass das nicht heißt, dass wir unsere alten Probleme los sind. Vielleicht denkt man das, wenn man frisch bekehrt ist. Dann denkt man vielleicht, wow, jetzt ist alles super. Aber wir stellen schnell fest, irgendwann, die alten Probleme sind noch da und die gehen auch nicht von allein. Ich finde das schon, für mich war das ein frustrierender Moment, als ich festgestellt habe, dass sich durch meine Bekehrung nicht mein ganzes Wesen radikal verändert. Und ich zwar nicht sündlos geworden bin, so doch aber viel besser als vorher. Leider war dem nicht so. Es ist eben nicht so, dass in dem Moment, wo wir in Christus sind, sich unser ganzes Wesen automatisch verändert und wir nichts dafür tun müssen, ich nichts dafür tun muss, sondern es wirkt sich in dem Maße aus, indem wir uns auf dieses neue Leben einlassen und uns dem anvertrauen. Und wir stellen fest, dass es Kräfte gibt, die uns von Jesus wegziehen wollen. Einerseits ist es unsere nichtchristliche Umwelt, ein Einfluss, den man nicht unterschätzen darf. Die Medien, die Werbung, das Internet, auch unsere nichtchristlichen Freunde üben einen Einfluss auch wenn sie das gar nicht merken. Teilweise wollen sie es ja auch gar nicht. Manche machen es allerdings auch sehr bewusst, dass sie uns vom Glauben wegziehen wollen. Ich sage nicht, trennt euch von diesen Freunden. Das habe ich nie gesagt, das würde ich auch nie sagen. Ich sage nur, unsere nichtchristliche Umwelt übt einen treiben kann. Jeder von euch kennt bestimmt diese spöttischen Bemerkungen, das leichte, witzelnde Grinsen, wenn du erzählst, dass du sonntags im Gottesdienst warst, dass die aggressiven Bemerkungen, die kommen, wenn Kirche und die Kreuzzüge und was die dann alles wieder auspacken. Tatsache ist, von uns durch verschiedene Gründe ein Einfluss aus, sei es durch negative Äußerungen, sei es durch eine naturgemäß nicht vorhandene geistige tiefe Atmosphäre oder eine durch Unmoral und Schmutz geprägte Atmosphäre. Wer das nicht weiß, was damit gemeint ist, braucht ihr nur 20 Minuten mal durch die Fernsehkanäle zu seppen, dann wisst ihr Bescheid und im Internet findet man das ebenso schnell raus. Wer längere Zeit von euch mal nur ausschließlich mit nichtchristlichen Freunden verbracht hat, der kann zwar eine Menge Spaß haben, aber rückblickend betrachtet behaupte ich, es fällt einem auf, die Begegnung war nicht tief, nicht richtig in der Tiefe, sondern zumeist oberflächlich, weil das Gespräch sich um alles Mögliche dreht, aber nicht um Gott. Das ist normal. Denn eine Welt ohne Gott ist nun einmal leer und wir merken das, weil wir Gott kennen. Es gibt einen noch weiteren Einfluss, der uns von Gott wegziehen möchte. Ihr kennt ihn alle, Mr. S, Satan. Er ist mächtig, er ist klug, überaus klug, raffiniert und er arbeitet extrem zielorientiert. Wir gehen ihm immer wieder auf den Leim, denn er hat, wenn er an dich denkt, dann hat er ein erklärtes Ziel. Er will dir den Glauben und wenn er das nicht schafft, so zumindest die Freude rauben. Er ist der erklärte Feind Gottes und ihm ist jedes Mittel recht, um Gläubige zurückzuziehen oder durch Sünden unschädlich zu machen, unglaubwürdig, vor einem selber und vor anderen. Das sind diese zwei Einflüsse von außen, die uns vom Glauben wegziehen wollen. Die Frage ist, sind wir in uns selbst von der alten Welt Adams, von der Welt des Unglaubens ganz befreit. Und wer schon ein wenig länger im Glauben steht, und ich glaube, das trifft heute wirklich auf die meisten von uns zu, macht die Erfahrung, die sehr unschön ist. Es gibt eben nicht nur den Teufel und die Welt, die Widerstand gegen Gott leisten, sondern auch in mir ist Widerstand gegen Gott. Kälte, Gleichgültigkeit, Rebellion, Widerwillen. Gibt es eine Person hier, die schon länger, mindestens ein Jahr Christ ist, die ehrlichen Herzens sagen kann, das kenne ich nicht. Das habe ich noch nie erlebt, was du da gerade erzählst. In mir soll Widerwillen sein, Kälte, Gleichgültigkeit gegenüber Gott? Nein. Diese Person, wenn ich heute so eine Person treffe, die mir glaubwürdig versichern kann, dass sie das absolut gar nicht kennt, aber wirklich Jesus ganz klar nachfolgt, die lade ich zum Kaffee ein. Mit so einer Auslobung bin ich absolut auf der sicheren Seite. Denn es wird sich keiner melden. Wie macht ein Christ diese Erfahrung, die so unschön ist, dass in mir Widerstand, Rebellion und ähnliches ist? Schau dir doch mal das Grundmuster deiner Sünden an. Was ist typisch für das, wo du immer wieder in Sünde fällst? Es ist ja klar, nicht jeder begeht alle Sünden, die auf dieser Welt möglich sind. Manch einer hat, wenn er zum Beispiel mit meinen Hauptsünden versucht werden würde, überhaupt gar kein Problem damit zu widerstehen. Das kratzt ihn oder sie gar nicht. Wohingegen ich wahrscheinlich mit Hauptsünden von irgendjemand anders denken würde, naja, ehrlich gesagt, also das reizt mich wirklich null. Die Sünden, die wir immer und immer wieder begehen, hängen sehr tief und ganz tief mit unseren Schwachstellen zusammen. Der eine neigt zu Stolz, ein anderer dazu, sich selber immer gering zu schätzen. Einer sucht und findet Streit. Jeden Streit, den er kriegen kann, ist aufbrausend, jähzornig. Vielleicht ist das nicht dein Problem. Aber dafür gehst du im Internet auf Pornoseiten und du weißt, du hast dort nichts zu suchen. Streit kratzt dich nicht, du bist der friedlichste Mensch der Welt. Aber das andere ist vielleicht dein Problem. Vielleicht ist es auch nicht dein Problem, was ich eben beschrieben habe, aber du redest schlecht über andere, besonders wenn sie nicht da sind. Oder du rückst dich gern in den Vordergrund und willst immer gut dastehen. Vielleicht bist du auch jemand, den andere immer fragen, kannst du mir helfen? Und du tust und machst auf Kosten deiner Person, deiner Gesundheit, deiner Psyche, weil du nicht Nein sagen kannst. Auch dieser Umgang mit sich selbst ist Sünde. Ja, Jesus hat gesagt, liebe deinen Nächsten, aber lies mal weiter, wie dich selbst. Und wenn wir uns das angucken, das Grundmuster unserer Sünden, so lernen wir unseren alten Menschen kennen und wir erkennen dieses Grundmuster, das dahinter steckt. Andere Möglichkeit, seinen alten Menschen kennenzulernen, ist Stress und Extremsituationen. Wie bist du, wenn du unter Stress bist? Ruhig, konzentriert, effektiv, um den Stress schnell zu meistern? Oder angespannt, nervös, fahrig und eine vermeintlich dumme Bemerkung lässt dich bissig werden und wenn dich zu viele nerven, gehst du hoch wie das HB-Männchen. Das ist dein alter Mensch. Wer schon mal längere Zeit mit mehreren Menschen ein Zimmer teilen musste, vielleicht kam ja einer von euch mal in die Verlegenheit, der hat auch eine hervorragende Möglichkeit, seinen alten Menschen kennenzulernen. Wenn du auf die Zahnpastatube deines Mitbewohners latscht, über seine Sachen stolperst, du nicht aufs WC kannst, weil er schon seit einer halben Stunde dort sitzt und vermutlich liest, dann achte mal auf deine Reaktion. Das ist dein alter Mensch. Wenn du genervt, gereizt und aggressiv bist, vor dich hinschimpfst oder deine Aggressionen leise vor dich hinmurmelst in deinen nicht vorhandenen Bart, das ist dein alter Mensch. Die Ehe. Ha, die Ehe. Ein wirklich hervorragendes Studienfeld, um deinen alten Menschen kennenzulernen. Meist denkt man ja umgekehrt. Nun kriege ich endlich raus, wie mein Partner wirklich ist. Hätte ich das bloß früher gewusst. Aber sei beruhigt, dein Ehepartner denkt vermutlich dasselbe. Wahr ist, in der Ehe können wir mehr über unsere Schwachstellen lernen, zumindest wenn wir miteinander sind. Und nach 15 Jahren Ehe kann ich sagen, ich wusste gar nicht, dass ich so ein Ekel bin. Wie lernt man seinen alten Menschen noch kennen? Jeder von euch hat das schon mal erlebt. Gott zieht seine Segnungen zurück, die Freudenerfahrungen, und führt uns in die Wüste. Das erlebt jeder Christ mehr oder weniger, früher oder später. Und es handelt sich nicht unbedingt um einen einmaligen Vorgang, nach dem Motto, einmal in seinem Christsein in die Wüste und dann war es das. Sondern Gott prüft unseren Glauben, nimmt uns einen Teil der Freude, um herauszufinden, ob wir ihn um seiner selbst willen lieben oder ob wir ihn nur lieben, weil er uns segnet, weil er uns Freude schenkt. Und wenn wir ehrlich zu uns sind, dann kann es sehr gut sein, dass wir feststellen, dass wir genau das, ihn um seiner selbst willen lieben, gar nicht tun. Wir wollen Gott lieben, weil er uns beschenkt, weil er uns segnet und uns Gutes tut. Uns Freude schenkt, und wenn das abnimmt, dann stellen wir vermutlich fest, dass unser Interesse an ihm gar nicht mehr so groß ist. Das ist die Chance zu erkennen, dass wir Menschen sind, die immer nur haben wollen. Wir lieben Gott in der Regel gar nicht so sehr um seiner selbst willen. Wenn wir das erkennen, haben wir die Chance, das zu nutzen. Hier sehen wir unseren alten Menschen. Und wenn uns aufgeht, wer das schon mal erlebt hat, zu erkennen, ich liebe Gott gar nicht so wirklich, das bedrückt. Und so lernen wir unser Herz kennen. Und ich behaupte, die Frömmigkeit, wie sie in Deutschland gelebt wird, besteht meines Erachtens zu einem hohen Prozentsatz aus Ich-Befriedigung. Wir suchen nach dem meisten geistlichen Kick. Viele fahren zu Konferenzen und Konzerten, wo es voll abgeht, wollen im Geist ruhen, aber suchen Christus nicht. Versteht? Im Herzen, am besten auch noch auf dieser Konferenz, wirklich im Mittelpunkt steht. Da ist eigentlich überhaupt nichts Schlimmes dran. Im Verlauf von Monaten und Jahren immer tiefer unser Herz und wir bekommen eine realistische Sicht von uns. Mich hat als junger Christ irritiert, dass Leute, wo ich dachte, das sind die geistlichen Vorbilder, da kommt Jesus aus jedem Knopfloch, da ist er so zu sehen, dass die sehr scharfe Urteile über sich selbst ausdrückten. Ich habe gedacht, echt meine Güte, die sind sowas von überdemütig, die übertreiben total. So schlimm können die doch gar nicht sein, wie sie manchmal über sich selbst reden, weil Jesus doch aus ihnen total herausstrahlt. Warum machen die sich so schlecht, obwohl sie so sind mit Jesus? Ich muss sagen, heute verstehe ich das. Ich habe meinen alten Menschen besser und ich spreche scharfe Urteile über mich, weil ich mich mehr kenne, wie ich wirklich bin. Und damit sind wir mitten im Thema. Wir realisieren, wir sind nicht deshalb Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen. Und Gott möchte, dass wir an den Punkt kommen, dass wir uns so sehen. Er möchte nicht, dass wir und den Satan schieben, alle Versuchungen, alle Schwierigkeiten. Dass wir ehrlich sind und merken, das ist mein alter Mensch. So sieht er aus. Und wenn wir das tun, dann fangen wir irgendwann an, diesen alten Menschen zu bekämpfen. Im Lauf der Kirchengeschichte haben sich verschiedene Methoden entwickelt, die aber nicht mit dem Wort Gottes vereinbart sind. Ich zähle die mal auf, weil euch die kennen, vielleicht teilweise selber praktizieren. Vorsätze fassen. Sind immer zu Silvester beliebt, aber auch sonst. Beispiel. Ich will nicht mehr so harsch und leblos sein. Ich werde jetzt üben, freundlich zu den Menschen zu sein. Daran ist erstmal gar nichts schlecht. ohne dass wir einen Entschluss fassen, uns ändern zu wollen, wird sich sowieso nichts bewegen. Der Entschluss ist wichtig. Aber ist das eine Methode, um mit unserem alten Menschen umzugehen? Unsere Vorsätze sind vielleicht aus ehrlichen Bemühen entstanden, aber in ihnen steckt in der Regel keine Kraft, sie zu ändern, sich zu ändern. Ich weiß nicht, wer den Spruch von euch kennt, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Eine zweite Methode, die heute weniger, aber früher viel praktiziert wurde, ist Askese. Askese heißt, sich in den Griff zu kriegen durch bestimmte Methoden, zum Beispiel Fasten. Fasten ist Verzicht auf erlaubte Dinge mit dem Ziel, dadurch Disziplin zu lernen. Fasten ist nicht schlecht, im Gegenteil. Und es ist sehr gut, das geistlich mal zu üben. Und ich habe mich auch mal rangetraut und eine Zeit lang teilweise auf Nahrung verzichtet. Und es gibt ein Stück Freiheit und tiefere Empfänglichkeit für die Dinge des Glaubens, weil du dich nicht mit Essen beschäftigst. Dein Kopf ist frei. Aber es ist nach der Bibel kein Weg, um mit deinem alten Menschen umzugehen. Die dritte Methode ist die Bitte um Kraft. Herr, steh mir bei, gib mir Kraft, den alten Menschen zu besiegen. Man kann diese Bitte noch erweitern um die Bitte, Gott, gib mir mehr von deinem Heiligen Geist, damit den alten Menschen, die mir fehlt. Leute lassen für sich beten, um mit dem Geist erfüllt zu werden und hoffen, dadurch ihren alten Menschen siegreich gegenüberzustehen. Und das klingt eigentlich sehr logisch und sehr richtig. Kürze, das ist auch nicht der biblische Geist bitten, das ist absolut klar. Stimmt mit dem Mikro nicht. So, ja. Die Erfüllung mit dem Geist ist dazu da, damit wir die Werke Christi tun, damit wir die Kranken heilen, prophetisch reden, das Evangelium in Kraft verkünden. Nicht für den Sieg über den alten Menschen. Für den Sieg über den alten Menschen hat Gott einen anderen Weg gewählt. Ich werde ihn euch nachher noch sagen, aber ich komme noch auf einen weiteren Punkt. Eine Reihe von Christen, ich weiß nicht, wen das hier betrifft, hoffentlich nicht zu viele, vermutet hinter Sünden, mit denen sie nicht fertig werden, einen Dämon. Dann wird dem Dämon geboten und er wird ausgetrieben morgens, mittags, abends, wann immer es nötig scheint. Den Dämon sehen sie nicht, weil der Heilige Geist ihnen das aufgedeckt hat, sondern weil es ihr theologisches System ist. Ihre Logik ist, wenn ich irgendwo gebunden bin, bin ich unfrei. Wer macht einen denn unfrei außer Satan? Also ist er es. Es muss ein Dämon sein. Aber das ist schlicht nicht biblisch. Es gibt dämonische Belastung, leider. Aber nicht in dem Sinne, wo Menschen von Dämonen nicht freikommen. Da muss immer zwangsläufig ein Dämon hinterstecken. Das führt zu Dingen, dem Dämonen des Rauchens und den Dämonen des Lästerns. Um euch nicht länger auf die Folter zu spannen. Was ist denn der biblische Weg? Der biblische Weg ist verblüffend einfach. Ist so einfach, dass viele gar nicht glauben können, dass er so einfach ist. Er lautet, du musst kein Problem lösen, das Gott für dich schon gelöst hat. Du musst nicht versuchen, einen Gegner tot zu bekommen, den Gott schon getötet hat. Du musst nicht einen Kampf kämpfen, der schon längst entschieden ist. Dein alter Mensch ist schon besiegt, außer Kraft gesetzt, hingerichtet. Er hat sein Urteil empfangen. Und Gott möchte, dass wir das einfach glauben. Und wenn wir uns fragen, wo ist das passiert? Dann müssen wir uns dem Text von Römer 6 zuwenden. Der Römerbrief, der Text, den ich gelesen habe, Römer 6, spricht von der Taufe. Wir müssen dabei bedenken, dass es in der Taufe uns nichts geschenkt wird, das wir nicht vorher schon empfangen haben. Damit will ich nicht der Taufe eine magische Bedeutung zumessen nach dem Motto, nur wenn ich getauft bin, wirklich in diesem Wasser, dann wird alles gut. In der Taufe empfangen wir das, was Christus am Kreuz errungen hat. Vergebung der Sünden. Aber es ist die Vergebung der Sünden, die Christus am Kreuz errungen hat. In Römer 6 steht, unser alter Mensch ist mitgekreuzigt mit Christus. Am Kreuz von Golgatha hat sich Christus mit unserem alten Menschen befasst. Die meisten von uns verstehen irgendwo ganz tief, Jesus hat auf Golgatha unsere Schuld getragen. Unsere Sünden, alles, was wir jemals falsch gemacht haben. Das begreifen wir, denn ohne diese Erkenntnis könnten wir gar nicht Christen werden. Aber es gibt noch eine zweite Seite derselben Wahrheit. Jesus hat nicht nur unsere Schuld getragen. Er hat die Macht der Sünde gebrochen. Wie hat er das gemacht? Er hat sich mit der Wurzel des Problems, der Wurzel aller unserer Sünde befasst, mit dem alten Menschen. Er nahm unseren alten Menschen auf sich. Er hat sich selber als dieser alte Mensch hingestellt und zum Vater gesagt, behandle mich so, wie einen rebellischen, misstrauischen, ungehorsamen, dich hassenden Menschen. Behandle mich so. Und Gott hat in Jesus die ganze rebellische Menschheit am Kreuz hingerichtet. Und Jesus wurde immer schwächer am Kreuz. Und so wurde unser alter Mensch schwächer. Jesus wurde dem Tode nahegebracht. Und so wurde unser alter Mensch dem Tode nahegebracht. Jesus starb am Kreuz. Und so starb unser alter Mensch. Dein altes, scheußliches, stinkiges Wesen und mein widerliches, ekelhaftes Wesen hat Jesus auf sich genommen. Am Kreuz, um uns davon zu befreien. Genauso real, wie er uns von den vielen einzelnen Verfehlungen, die wir jemals getan haben, befreit hat, es heute tut und in Zukunft, wenn wir sündigen, auch immer noch tun wird, wenn wir ihn um Vergeben bitten. Beides ist gleich real. Und beides ist gleich wunderbar. Beides ist gleichermaßen mit dem Intellekt eigentlich nicht zu verstehen. Aber genauso steht es dort in Römer 6. Oder wisst ihr nicht, Vers 3, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, sie sind in seinen Tod getauft. Und Vers 6. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Keiner von uns kann wirklich erklären, wie Jesus am Kreuz unsere Sünden trug. Ich kann es nicht. Ich weiß nicht, ob einer von euch das kann, wie das genau war. Wir wissen nur, dass er es tat, aber nicht wie. Und doch leben wir genau von dieser Wahrheit. Und genauso wirklich, genauso wunderbar, genauso geheimnisvoll und intellektuell nicht zu verstehen, einstigen, rebellischen und vor Gott weglaufenden Menschen mit in den Tod genommen. Und das genau sagt uns Römer 6. Du bist frei von den Zwängen, von den Tricks, von dem ganzen alten Menschen. In dem Maße, wie Gott uns das offenbart, sodass wir es nicht nur hören, sondern auch glauben, anwenden und annehmen, sind wir nicht mehr im Bannkreis des alten Menschen und können eben doch aus unserer Haut. Wir brauchen nicht mehr die alten, unzufriedenen, nörgeligen, rebellischen Menschen zu sein. Wir können wirklich Jesus dem neuen Menschen Raum geben. Wir müssen nicht mehr mit zwei Wirklichkeiten kämpfen, wo sich sicher ist, welche Seite sich gerade durchsetzt. Jesus oder der alte Mensch. Jesus lebt. Er ist real. Und unser alter Mensch ist gekreuzigt und tot. Viele haben das vielleicht das erste Mal so deutlich gehört. Vielleicht ist das so. Und vom ersten Hören bis zur Umsetzung ist schon ein langer Weg, so dass ich wirklich jedem rate, befass dich mal mit Römer 6 und 7. Mit Römer 7, da kann ich gern noch was zu sagen, aber befass dich mal mit der Wahrheit von Römer 6. Dein alter Mensch ist tot. Das ist ganz wichtig. Ich weiß nicht, wie viele von euch den Spruch von Luther kennen. Er hat gesagt, wir sollen den alten Menschen durch tägliche Reue und Buße ersäufen. So sehr Luther eine Jahrhundert- und eine Jahrtausendgestalt ist, so sehr bin ich davon überzeugt, dass er hier Unsinn geredet hat. Denn das sagt die Bibel gerade nicht. Die Bibel sagt nicht, wir sollen und können den alten Menschen ersäufen. Das können wir nicht. Gott hat ihn am Kreuz getötet. Er hat ihn hingerichtet und außer Kraft gesetzt. Wir sollen nicht nur die Rechtfertigung aus Gnade empfangen, sondern auch die Heiligung. Und nicht versuchen, hier einen Weg der Selbstrechtfertigung und Selbstheiligung zu gehen, indem wir sagen, ja, Gott hat mich gerechtfertigt, aber die Heiligung, das muss ich selber machen. Ich muss meinen alten Menschen besiegen. Die Auswegslosigkeit dieses Weges hat Luther selber erfahren, indem er über den alten Menschen, der ja laut ihm täglich ersäuft werden muss, gesagt, das Aas kann schwimmen. Es ist viel einfacher, viel schöner und viel gnadenreicher, weil Gott es ganz komplett gemacht hat. Gott hat in seiner Liebe dem alten Menschen den Todesstoß versetzt. Und wir können unserem alten Menschen, wann immer er uns unter die Augen tritt, zu sagen, du bist tot. Du kannst mich nicht mehr zwingen, gereizt zu sein. Du kannst mich nicht mehr zwingen, Dinge zu tun, die mir die Schamesröte ins Gesicht treiben würden, wenn es jemand wüsste. Du kannst mich nicht mehr zur Sünde zwingen. Ich folge Jesus. Jesus lebt. Du bist tot. Ich will dir nicht mehr folgen. Ich brauche es auch nicht mehr. Ich lebe im Sieg Jesu und ich lebe aus Glauben. Das, ihr Lieben, das ist der Weg zu einem dauerhaften, sieghaften Leben in Christus. Nicht durch eigene Kraft und Anstrengung. Da können wir nur scheitern. Denn wer von euch hat das schon versucht und am Ende gemerkt, es kommt nicht viel bei rum, ich vermute alle. Der Weg ist, dass wir anerkennen, dass Gott etwas getan hat, dass er in Jesus nicht nur unsere Schuld tilgt, sondern auch die Macht der Sünde zerbrochen hat, indem er die Wurzel der Sünde, den Sünder, am Kreuz hingerichtet hat. Wir werden aus Gnade gerettet und wir werden aus Gnade geheiligt. Und beides können wir uns aneignen, indem wir Gott sagen, ich glaube dir das, was da steht. Ich sehe meinen alten Menschen sehr regelmäßig. Ich begegne ihn immer wieder, zuletzt heute Morgen irgendwo, als ich schlecht gelaunt irgendwo ins Bad geschlurft bin und dann dachte, danke Jesus, dass mein alter Mensch, der hier jetzt streitlustig und schlecht gelaunt ist, dass der am Kreuz von Golgatha schon gestorben ist. Und dann sage ich zu meinem alten Menschen, du bist eine Leiche, geh in das Grab, ich lebe mit Jesus. Wenn wir das erfahren, sind wir nicht sinnlos. Denn der alte Mensch ist vielschichtig. Aber wenn wir einen Teil des alten Menschen unter die Füße bekommen haben, dann zeigt Gott uns was Neues. Es bleibt ein Weg, aber es ist ein gebahnter Weg, ein sicherer Weg, ein biblischer oder ein erfolgreicher Weg. Ein Weg der Gnade. Und alles, was davon Bestand hat, ist von ihm. Dafür loben wir ihn. Und ich kann euch das aus der Praxis sagen. Die meisten kennen mich nur von hier vorne. Aber meine Frau kennt mich natürlich besser. Und ich habe immer wieder über die ganzen 15 Jahre Ehe an bestimmten Punkten gestritten. Immer wenn es darum geht, dass sie mich auf Fehler hingewiesen hat oder Dinge, die ich irgendwo habe liegen lassen oder nicht erledigt oder verschlammt oder sonst was habe, habe ich mich gerechtfertigt rausgeredet, versucht irgendwie eine Ausrede zu finden, wenn sie mich dann darauf angesprochen hat, weil ich gerade die Tür verlassen, das Haus verlassen wollte und sagt, guck mal, da ist noch was, dann bin ich aufgebraust. Es ist schwer zu ertragen, für jemanden mit mir verheiratet zu sein. Und ich habe irgendwann gemerkt, das geht so nicht weiter. Und habe gesagt, Gott, du musst mich demütig machen, du musst mir Demut beibringen. Und dann habe ich das in Anspruch genommen und sage das mittlerweile auch immer noch, jeden Morgen sage, Herr, danke, dass du dich mit meinem alten, streitlustigen, stolzen Stefan befasst hast. Und dass der tot ist und dass du in mir lebst. Von dem Moment an, wo ich das wirklich in Glauben in Anspruch genommen habe, war Ruhe. Ich habe eine Abmachung mit meiner Frau gehabt, wenn ich Dinge rumliegen lasse, weil sie keine Lust hatte, das mir immer hinterher zu schleppen. Sie bringt's auf den Dachboden, damit ich's lerne. Oh ja, das ist lustig, besonders wenn man dann hochlaufen muss. Und ich bin regelmäßig, wenn ich runterkam, damit ausgetilgt. Und habe gesagt, warum hast du das denn darauf und das muss doch. Und naja, der Streit war da. Nun war ich neulich auf dem Dachboden und habe eine große Tüte vorgefunden. Ich habe mir diese Tüte angeguckt. Ich fing an zu kochen. Ich wurde sauer. Dann habe ich gesagt, nein. Alter Mensch, alter Stefan, du bist eine Leiche. Ab ins Grab mit dir. Dann bin ich runtergegangen und habe gesagt, Heidi, kann ich das bis nach dem Mittag hier stehen lassen? Ich werde es vorher nicht schaffen, das auszupacken. Aber ich packe es aus. Das war alles. Nur mal so als Beispiel rausgegriffen. Dieser Situation gab es hunderte von Situationen, wo ich immer gestritten habe. Und es gab seit bestimmt 6 bis 8 Wochen auch regelmäßig Situationen, wo ich sonst immer drauf angesprungen bin. Und wo ich merken kann, ja, es ist wahr. Der alte Mensch ist tot. Ich kann anders reagieren. Christus hat mich befreit, weil er meinen alten Menschen mitgekreuzigt hat. Das wollte ich euch mal als Beispiel geben. Und wenn ihr Punkte kennt, und jeder von euch kennt Punkte, wo ihr denkt, oh, da habe ich aber echt ein Problem mit, nehmt das mal in Anspruch und sagt, hallo, was willst du hier? Du bist eine Leiche. Christus hat dich mitgekreuzigt, du bist tot. Ich folge Jesus, der lebt. Amen.